20 und heute wieder mit einer Spezialsendung und zwar aus der Vegan World Friendship Tour, die 7. Folge mit Carmen. Carmen ist irgendwo in
Georgien.
Georgien. Hi Carmen aus Georgien. Wie geht's dir?
Andi. Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Also alles spitze. Ich freue mich, dass ich in Georgien bin. Und, es war einen Monat in der Türkei und jetzt bin ich froh, dass ich in Georgien bin. Das ist echt schön. Freue ich mich. Wieder ein neues Land. Und, ja, sehr, sehr schön.
Du wartest gerade auf dein Visum, hast du heute auf Facebook verlautbart. Was ist denn da los? Erzähl mal.
Genau. Das ist folgendermaßen. Für Aserbaidschan, also ich fahre ja durch Aserbaidschan, um nach Kasachstan zu kommen. Und für Aserbaidschan brauche ich ein Visum. Und normalerweise brauchst du für das Visum für Aserbaidschan ein Letter of Invite. Den habe ich aber nicht. So, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man über eine Agentur machen oder über eine Online-Agentur kann man es auch machen. Das ist aber alles teuer und umständlich. Und jetzt bin ich in Batumi und da gibt es die Möglichkeit, dieses Visum auch ohne diesen Letter of Invite zu bekommen. Das ist ganz schön, ganz praktisch. Kostet mich aber eine Woche. Das macht aber gar nichts, weil ich bin jetzt hier in meinem Hostel. Das ist auch gar nicht so teuer und da warte ich jetzt eine Woche auf mein Visum, das kann ich mir morgen abholen und dann geht's weiter. Dann fahre ich durch Georgien durch Tiflis und dann kann ich nach Aserbaidschan reinfahren und dann wollte ich gerne dann in Baku eine Fähre nehmen nach Kasachstan. Und das Gute ist, dass direkt in Baku auch die Botschaft von Kasachstan ist, sodass ich dann in Baku dann die Fähre auschecken kann und das Visum für Kasachstan beantragen. Ja, das ist der Plan.
Das heißt, wie lange wartest du jetzt schon? Wie lange musst du noch warten?
Ja, also ich habe jetzt knapp eine Woche ich jetzt hier gebraucht und Freitag kann ich weiterfahren. Also jetzt in 2 Tagen. Weiter.
Okay.
Ja. Und dann habe ich eine Woche in Batumi verbracht und Batumi in Georgien ist wahnsinnig schön. Hier kann man richtig viele Sachen machen. Das ist total modern hier. Hier sind ganz viele moderne Menschen. Oh, hier gibt es ganz viele Sachen zu tun. Das ist richtig geil. Vorgestern habe ich mir ein Rugby-Spiel angeguckt. Das war richtig geil. Das hat richtig geschockt. Eigentlich wollte ich mir ein Fußballspiel angucken, weil es gibt hier nämlich einen Fußballclub, FC Dynamo Batumi. Und da bin ich zur Touristeninformation gegangen und habe gesagt, hier, ich möchte gerne ein Fußballspiel angucken hier. Ja, und dann meinte die, findet heute nicht statt und so. Aber heute ist Rugby. Hast du auch Bock drauf? Und ich sagte, ja klar. Und dann meinte sie, ja, it's very violent. Und dann habe ich gesagt, ja, dann zeig mal her, ne? Die starken Männer. So, und dann, das war ganz lustig. Ich hatte dann noch jemanden hier aus dem Hostel dabei, den Marc. Und dann sind wir gemeinsam dann rausgefahren, haben dieses Rugby-Field gesucht. Und das war 10 Kilometer außerhalb der Stadt. Da sind wir dann mit dem Bus hingefahren. Und letztendlich haben wir das Rugby-Field echt auch nur durch Zufall gefunden, weil die Leute selber nicht wussten, wo das ist. Also selbst 100 Meter davon entfernt haben wir die Leute da gestanden und wussten das nicht, was wir wollten. Und dann sind wir ein bisschen an der Straße drunter gelatscht und dann geguckt und da war aber nichts zu sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, hier soll doch irgendwie eine Reggae-Bar sein. Dann lass uns doch eine Reggae-Bar gehen. Und dann so, ja, da hinten am Strand, das sieht so aus. Dann sind wir da Richtung Strand gegangen und dann so, nee, keine Reggae-Bar. Und dann meinte Bar, ach, wir können ein bisschen am Strand lang gehen. Dann habe ich gesagt, ja, das können wir machen. Und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter am Strand lang gegangen und auf einmal sind wir direkt auf diesem Rugbyfeld. Voll geil. Ja, also das war von der Straße nicht zu sehen. Das war nur vom Strand aus zu sehen. Das war richtig geil. Okay. Ja, und dann waren wir genau eine Minute nach Anpfiff dort. Also wir konnten echt das komplette Spiel sehen. Das war so geil. Das hat so einen Spaß gemacht. Also richtig derbe Muskelmänner und richtig dicken Muskeln. Und dann die Läufer hätten ganz kleine, dünne Jungs. Also richtig, echt geil. Richtig, richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Und die haben echt für aller Kraft da gecatcht und boah, das Wahnsinn. Das war echt geil. Ein paar interessante Spielzüge gab es auch. Und Batumi hat leider unverdient verloren. Weil eigentlich war Batumi nämlich besser als Kutaisi. Und naja. Aber so ist das dann, ne?
Was war das für eine Liga? Gibt es da erste, zweite, dritte Liga oder wahrscheinlich so wenig Mannschaften, dass nur eine Liga
ja.
gibt?
Ja, genau das ist es.
Oder war das gar keine Liga und die Nachbardörfer treffen sich zum Rugby spielen?
Nee. Also das war ist schon Oberliga gewesen. Die haben hier tatsächlich in Georgien, ich glaube, 3.800.000 Einwohner insgesamt. Ganz Georgien. Also es ist sowieso ein ganz, ganz kleines Land. Und ja, und deswegen haben die nur eine Liga für die Rugby-Geschichte. Und Kutaisi und Batumi sind Großstädte. Also das ist schon, das sind schon richtig gute Mannschaften und richtig dicke Männer gewesen. Also, das waren schon Profis so. Ne? Und FC Batumi, die ich eigentlich wissen wollte, die sind tatsächlich sogar Zweiter in der Liga. Mhm. Ja, aber die habe ich nicht gefunden. Also ich bin dann nochmal zum Headquarter gegangen, hier, aber es hat immer zu. Und das Fußballfeld an sich, da habe ich gedacht, da kann ich vielleicht mal ein Trainingsspiel sehen oder so. Oder irgendwas. Aber das wollten sie mir nicht erzählen, wo das ist. Naja. Und ohne Hilfe findest du das gar nicht. Ja, das ist wohl so geheim. Das ja. wird unter sich sein. Ne? Ansonsten ist hier ganz viel mit Casino. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben hier 20 oder 30 Casinos. Das ist der Wahnsinn.
Die sind alle am Zocken da, oder was?
Alle. Hier kommen die Russen. Hier sind ganz viele Russen.
Ja.
Hier sind Hühner, reiche und der Hammer ist, der Oberhammer ist, in der Türkei, da haben die Türken nicht alle gewarnt, fahr nicht nach Georgien, das ist viel zu gefährlich, da bringen sie dich um und so. Mhm. Ich sagte, das ist so ein Quatsch, ich fahre da trotzdem hin. So, und dann bin ich hier reingefahren und dann war das genau das Gegenteil, ne? Total moderne Menschen und ja, also das ist wie Las Vegas, das ist der Wahnsinn hier.
Ja. Ich meine, ja. Es war ja lange Krieg in Georgien, ne? Kaukasuskrieg da, 2008 war das, glaube ich. Und sieht man das da im Land? Ist da noch einiges kaputt oder haben die schon wieder alles aufgebaut da?
Also es gibt tatsächlich zwei autonome Regionen, wo ich auch nicht reinfahren werde, definitiv nicht. Mhm. Wo auch immer noch entführt und geschossen wird. Und, okay.
Aber das ist dann so, dass die Leute dir sagen, also hier die Richtung, da fährst du jetzt nicht lang, da darfst genau. du nicht lang, und aber hier kannst richtig. Du lang fahren.
Genau, also einmal das, und dann gibt es tatsächlich in Georgien gibt es zusätzlich noch Touristeninformationen, das habe ich ja auch schon in der Türkei sowas nicht. Aber hier in Georgien gibt es Touristeninformationen. Und da geben sie auch Karten aus, wo genau die Gebiete sind und wo genau diese Gebiete angrenzen. Und wo dann auch steht, das ist not under control from the government. So. Und dann, ja, das ist eigentlich ganz schön. Dann weiß man dann genau Bescheid, wo es geht und wo es nicht geht. Ja, und deswegen fühle ich mich hier auch sicher, weil ich jetzt in dem Teil von Georgien bin, was eben under control from the government ist.
Okay.
Ja, und hier ist es auch wirklich, also hier in Batumi ist es auch wirklich richtig schön. Wirklich. Also auf den Straßen ist es sehr gefährlich. Also der Verkehr ist sehr, sehr gefährlich. Es gibt auch auf den Hauptstraßen nur eine Fahrspur pro Richtung. Und aber die Georgier, die machen gerne noch eine dritte Fahrspur in der Mitte auf, zu beiden Seiten. Ja, genau. Und die Fahrradfahrer fahren dann an der Seite runter. Also das ist wirklich ein bisschen gefährlich hier zu fahren. Ja. Aber naja, so ist es dann eben, ne? Wenn ich bisher durch alle Länder durchgekommen bin, werde ich durch das kleine Georgien auch noch durchfahren. Ja.
Also wir waren ja letztes Mal in Ungarn, haben wir uns das letzte Mal gesprochen. Vielleicht kannst du. Ja, das war in Ungarn.
Nein, nee, das war Bulgarien. Oh, es war in Ungarn, stimmt.
Wir haben uns in Ungarn das letzte Mal, also mit Podcast gesprochen. Wir haben ja dann nochmal inoffiziell gesprochen. Das war ja, wo ich zufällig mal auf Skype geschaut hatte und du auch online warst. Stimmt. Und da haben wir uns länger unterhalten. Da ging es ja nicht ganz so gut. Aber erstmal noch vielleicht nochmal zu Ungarn. Du bist Ungarn dann durchgefahren, als nächstes kam dann Serbien, richtig?
Ja, in Serbien, richtig.
Was gibt es aus Serbien noch zu berichten?
Serbien hat mir von der Landschaft her und so gefallen. Also ich muss sagen, von den Menschen her war das auf jeden Fall war das voll lustig. Also die Ungarn, die sind ja alle so ein bisschen dick, so, ne? Also auch die ungarischen Frauen sind so ein bisschen dick und die Männer auch. Die sind alle so ein bisschen rund und haben einen runden Kopf und dann die Männer haben dann meistens noch so einen dicken Bart auf der Oberlippe, so, ne? So alles rund irgendwie. Ne? Mhm. Und dann kommst du nach Serbien und dann sind die alle knochendürr. Das ist wirklich so, also da war ich sehr überrascht, weil ja, das war wirklich so an der Grenze, so zack, und dann war auf einmal Schluss mit den runden Menschen. Da waren sie auf einmal alle so hager und schön, das ist mir auch gefallen. Mhm. Und, aber die Serben sind auch richtig, richtig nett. Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, ist, dass die Serben immer noch traumatisiert sind vom Krieg, dass sie glauben, dass die Europäer die Serben nicht mögen. Mhm. Und ja, das ist echt ein bisschen schade, weil sie sind wirklich richtig nett und ich mochte die Landschaft auch, das war schön. Die haben noch ziemlich viel kaputtes Zeug, also die Häuser sind auch nicht immer wirklich schön und Belgrad ist auch tatsächlich ja, auch eine ziemlich graue Stadt, kann man sagen. Aber das wird langsam alles. Ja.
Es sieht nach Aufbruch aus. Es sieht nicht ja, so aus, als wenn da rückwärts geht, sondern eher vorwärts.
Nee, es geht auf jeden Fall vorwärts, auf jeden Fall. Und ja. Die feiern auch gerne. Mhm. Also die sind wirklich, ich habe dann hinterher auch erfahren, dass die Rumänen zum Beispiel gerne nach Serbien zum Feiern fahren. Mhm. Ja, weil man in Serbien irgendwie scheinbar gut feiern kann. Also die haben auch ein großes Festival, das nennt sich Exit Festival. Mhm. Und da haben sie 14 Bühnen, das findet mitten im Sommer statt, und da haben sie alle Musikrichtungen. Also da kann wirklich jeder hin, das ist ganz europäisch. Und,
das war alle in Belgrad?
Nee, das ist 50 Kilometer entfernt von Belgrad. Ciudad Real heißt das, glaube ich, das Kaff, was auch eine Großstadt ist. Und das ist das Exit Festival, also E-X-I-T geschrieben. Da sind irre viele Menschen. Wie gesagt, also die haben 14 Bühnen, da kommen irre viele Menschen. Ich glaube, da sind irgendwie 100.000 Besucher jedes Jahr. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Mit jedes Jahr statt. Also das geht schon nach vorne dort. Das passt schon. Ja. Wie gesagt, die Menschen sind wirklich sehr, sehr nett.
Ja. Wo du vorhin Ungarn sagtest, zurzeit ist Ungarn ja hier auch in den Medien. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt so viel damit mitkriegst von der ganzen Flüchtlingsproblematik kann man nicht sagen, aber das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, wo du in Ungarn warst. Die Ungarn haben da die Grenze zugemacht zu Österreich mit Stacheldraht. Hast du irgendwas mitgekriegt jetzt da Ungarn, Serbien in dem Bereich von den Flüchtlingen?
Nicht. Nee, also ich bin da ja schon durchgefahren, da war ja noch gar nichts los. Also das ist ja schon, da war ich ja im Juli, da war ja noch alles ruhig, da war ja noch gar nicht, da war ja noch gar keiner, also da war ja noch nichts.
Genau, das war so. Juli.
Mhm. Na, und dann bin ich da locker durchgefahren, da war alles total ruhig und da war nichts. Das war, und da, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Ungarn irgendwie ätzende Leute sind oder so, die irgendwie andere nicht mögen oder so, die sich irgendwie verkriechen. So was jetzt den Eindruck macht, so nach außen hin, so, ne? Weil sie sich so abschotten irgendwie, aber den Eindruck hatte ich von den Ungarn jetzt gar nicht. Also die haben alle, waren alle total freundlich mit mir, haben mit mir gesprochen und auch ganz viele, die extra Deutsch lernen Ich bin ich auch überrascht. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet, dass sie das alles dicht machen.
Ja, weiß ich auch nicht. Weil hier wird ja auch also in den Medien erzählt, dass wir so viele Flüchtlinge aus den Balkanstaaten haben. Aber ist das ein Thema bei den Leuten da, jetzt auch in Serbien oder so, dass sie sagen, oh, wir hauen bald ab hier nach Deutschland oder irgendwo anders hin?
Also ich habe unterwegs immer Leute getroffen, die mir erzählt haben, dass sie in Deutschland arbeiten wollen oder schon in Deutschland gearbeitet haben. Mhm. Also in der Türkei ganz, ganz viele. Da habe ich super viele Menschen getroffen, die mir erzählt haben, dass sie so und so viele Jahre in Deutschland gearbeitet haben. Und das war in Ungarn und Serbien. Eigentlich auch so, dass die Leute erzählt haben, ja, ich möchte gerne Deutsch lernen oder ich habe jetzt gerade einen Deutschkurs angefangen, dann kann ich in Österreich oder Deutschland arbeiten. Ja, also das gab es eigentlich überall. Also in Spanien auch. Also das haben mir immer wieder Leute erzählt, dass sie gerne in Deutschland arbeiten möchten.
Mhm. Ja. Also das war unter anderem nicht nur eine Frage von mir, sondern auch von Mick. Der hat nämlich vorhin hier auf Mixel, wo wir gerade live auf Sendung sind, hat er nämlich hier die Frage gestellt, ob du auch irgendwas von der Flüchtlingsproblematik mitbekommst.
Ja, also wenn ich Internet habe, dann sehe ich das natürlich, was da los ist. Und ich finde das auch super geil, dass da jetzt auch in Hamburg dazu passiert, wird. Das ist echt schön. Also so wie das von außen wirkt, scheint das irgendwie alles zu laufen. Aber jetzt hier direkt auf der Straße, ich war ja jetzt den ganzen Monat in der Türkei, da war das auch gar kein Thema. Also in der Türkei war das irgendwie anders, aber das erzähle ich dir gleich, wenn ich mit Rumänien fertig bin, soll ich?
Genau, lass uns weitergehen.
Wir machen der Reihe nach, ne?
Ja, genau. Von Serbien bist du dann nach Rumänien gefahren. By the way, wie ist das an den Grenzen bisher bis dahin gewesen? Überhaupt Grenzen oder konntest du so durchfahren?
Ja, also ich habe tatsächlich von Ungarn nach Serbien die erste richtige Grenzkontrolle gehabt. Vorher war das immer nur irgendwie ein Schild dort zu sehen. Mhm. Ja, hier geht es jetzt ins nächste Land. Aber von Ungarn nach Serbien war das erste richtige Grenzhäuschen, wo auch tatsächlich Beamte drin gesessen haben und meinen Pass geknickt haben. Ja.
Okay. Und hatten die Langeweile, dass du dein ganzes Fahrrad abpacken durftest? Oder, oder haben sie dich durchgewunken?
Ja, nee, das war alles okay. Also das war alles in Ordnung. Also das ist, wobei das aber an den Grenzen auch ganz unterschiedlich ist. Also als ich eingereist bin nach Ungarn, da hatte ich auf der ungarischen serbischen Seite zwei ganz emotionslose Damen. Wobei aber die eine Dame auf serbischer Seite noch eine Strichliste geführt hat. Das war der einzige Unterschied. Bei den Strich Nummer 8. Ja, aber ansonsten, keine Ahnung, die haben nichts gemacht. Also die haben halt nur geguckt so. Und irgendwie da den Pass geblättert, aber das war denen eigentlich egal.
Haben die da an der Grenze denn ordentlich aufgerüstet? Stehen da Panzer rum oder laufen die da alle bewaffnet bis über die Zähne oder rennen die da, sagen wir mal, in Anführungsstrichen relativ normal rum und entspannt?
Also die haben schon Uniform an, aber da stehen keine Militärfahrzeuge. Also die Grenze, als ich da durchgefahren bin zwischen Ungarn und Serbien, das waren halt einfach zwei Grenzhäuser, die auf jeden Fall gut gepflegt waren und mit neutralen Beamten in Uniform. Also wirklich ganz alles total neutral. Und dann bin ich nach Serbien rein und dann hatte ich auch gleich Kontakt mit total netten Menschen dort und die sprechen ja auch Deutsch. Du bist ja immer ganz überrascht, dass die alle Deutsch sprechen, also nicht alle, aber viele so, ne?
Ja, viele waren eben geflüchtet während des Kriegs in Deutschland und haben wahrscheinlich hier dann Deutsch gelernt, sind dann wieder zurückgegangen, nachdem da unten alles vorbei war. Also, ja, aber dann bist du nach Rumänien weiter und da an der Grenze auch wieder aus Serbien raus nach Rumänien.
Ja, das war sehr lustig, weil da saß dann so ein dicker Beamter, der hat die ganze Zeit gekichert, als ich da mit meinem Fahrrad ankam. Und dann meinte er, was machst du denn hier? Ich sehe, ich komme aus Deutschland, ich will nach Rumänien. Und dann meinte er, ja, und wie viele Kilometer hast du schon? Ich so, naja, irgendwie mal 1000 und so. Und er hat sich total kaputt gelacht. Dann hat er erstmal seine Kumpel aus der Grenzbude rausgerufen. Dann standen da auf einmal irgendwie 6 Leute oder so, keine Ahnung. Und hat dann für alle übersetzt. So, ne? Und dann haben die sich alle kaputt gelacht. Irgendwie. Jedes Mal, wenn ich eine Antwort gegeben habe.
Der konnte Deutsch oder was? Oder Englisch?
Nee, wir haben mit Englisch gesprochen. Und er hat dann für die anderen Kollegen dann übersetzt, was ich gesagt habe. Und der eine war dann auch ein Radfahrer und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist super, dann bist du ja hier in Topfit und so, ne, bist du good shape und so. Ne? Oh, und dann hat er sich gefreut und das war dann ganz nett alles. Ja, und dann haben die sich noch so ein bisschen kaputt gelacht, ja, du fahr du mal, ne? Und viel Spaß und so. Und dann bin ich nach Rumänien rüber und der rumänische Grenzbeamte, den hat das gar nicht interessiert. Der hat die ganze Zeit mit seinem Telefon SMS geschrieben. Und hat dann kurz auf meinen Pass geguckt. Und die Pharma-Berger hier. Ne? Ja. So, und dann war das erledigt. Also, das war auch ganz, ganz easy. Und dann bin ich nach Rumänien reingefahren. Und dann hatte ich irgendwie so eine Karte. Da stand drin, dass irgendwie 50 Kilometer nach der Grenze irgendwie ein Campingplatz sein sollte. Und da habe ich gedacht, oh geil, so, ne, hier war alles flach und offen und keine Gebüsche. Und dann habe ich gedacht, ja komm, fährst jetzt auf dem Campingplatz, dann war aber keiner. Und dann war ich in so einem Ort und dann war da ich von so einem Typen angesprochen worden. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, ich bräuchte einen Campingplatz oder irgendwie was. Ne? Und dann meinte er so, ja, wir können ja einen Kaffee trinken gehen. Ich so, nee, ich möchte gerne einen Campingplatz finden und keinen Kaffee trinken gehen. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann zu sich nach Hause eingeladen, in sein Haus. Dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, naja, ich könnte ja sonst vielleicht in deinem Garten mein Zelt aufschlagen. Naja, das kannst du machen. Ja, da bin ich mit dem mitgegangen. Und dann.
Carmen!
Ja, da bin ich mit dem mitgegangen, mit einem fremden Mann aus einem fremden Land.
Er sah vertrauenswürdig aus.
Ja, geht so. Das Einzige. Das Einzige Gute war, oder was heißt, ja, keine Ahnung. Also, er war auf jeden Fall ungefähr 15 Jahre jünger als ich. Also. Ne? Mhm. 15 Jahre jünger als ich. Und auf jeden Fall haben wir dann bei ihm zu Hause noch an seinem Computer gesessen und dann hat er, weil er auch ein Metalhead ist, so, ne? Dann hat er mir Musik gezeigt und habe ich ihm gezeigt, was ich jetzt so an Musik jetzt höre, was er vielleicht noch nicht kennt. Das war dann auch ganz toll. Und dann fragt er mich auf einmal, ob ich Sex machen möchte mit ihm. Und ich so, nein! Möchte ich nicht. Also, oh, naja.
Dann nicht. Dann
bleiben wir trotzdem Freunde und ich so, ja klar. Und dann sind wir trotzdem Freunde geblieben. Und dann meinte er irgendwie so, ist es jetzt schlimm, dass ich gefragt habe? Und dann habe ich gesagt, nein, besser, wenn du fragst, als wenn du nicht fragst. Ja. Aber das war dann irgendwie trotzdem blöde, dort zu übernachten. Also ich habe dann nicht im Garten gezeltet, weil er dann zu mir meinte, naja, er hätte zwei Hunde und der eine, der reißt sich manchmal los und dann weiß er nicht, was er da macht, so, weil er zwei Kettenhunde im Garten hat. Und ich so, oh Mann, das wird ja immer schlimmer hier. War mittlerweile schon Mitternacht, weißt du, da kannst du auch nicht mehr abbauen. Dann, das ist dann alles scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann zeig mir mal jetzt hier. Und dann habe ich da meinen eigenen Raum gehabt und auch ein eigenes Bett gehabt. Den ich aber nicht abschließen konnte, den Raum.
Ich wollte gerade sagen, kannst du den Raum wenigstens abschließen?
Der ging dann nicht mal richtig zu, der Raum. Da habe ich dann meine Knistertüte vor die Tür gestellt, falls in der Nacht sich das nochmal überlegt, um nochmal zu fragen. Oder,
dann hast du wahrscheinlich auch sehr gut geschlafen die Nacht, ne?
Und dann haben die Köter die ganze Zeit gekläfft, ey. Alles scheiße. Aber ich glaube, ich habe trotzdem ein bisschen geschlafen. Ja. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall war ich sehr froh, als es dann hell wurde und ich diesen Ort verlassen konnte.
Ich fahre immer um 5, ich bin dann weg, ne?
Ja, genau. So ähnlich.
Oh Mann, oh Mann,
ja,
Mann.
Ja, das war nicht so angenehm. Da habe ich dann ausgerechnet, also, ja, naja, ist egal. Ich hab geschlafen, mir ist nichts passiert, ich bin nächsten Tag weitergefahren, fertig. Aber es war trotzdem irgendwie ein bisschen blödes Erlebnis. Naja, egal. Und dann bin ich weitergefahren und dann war ich ja in diesem Tierheim bei dem Romulus Salis, bei dem Tierheim Keine Louis. Und das war auch richtig schön, echt toll. Also es ist ein ganz engagierter Mann, der das dort macht und es war eine ganz herzliche Begegnung.
Ja.
Er hat mir das da gezeigt, was die da alles machen und Wahnsinn. Das muss ich ja so vorstellen. Der hat da ein Haus und ein großes Grundstück hat er dort gehabt. Mhm. Und das hat er quasi alles umfunktioniert und noch viele, viele Sachen dazu gebaut als Tierheim, als Heim für Hunde quasi. Mhm. Und hat ganz, ganz viel privates Geld investiert und auch sein Haus auch mit reingeworfen. Hat dann so eine Stiftung gegründet und arbeitet echt ganz, ganz viel für die Hunde und ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also der Mann, der hat noch eine Firma, so, ne, wo er sein Geld für seinen Lebensunterhalt verdient. Und dazu macht er eben zusätzlich noch dieses Tierheim, wofür er auch Spendengeld bekommt und auch in Zusammenarbeit dann auch mit Organisationen aus Deutschland eben arbeitet. Wahnsinn. Dass die da alles auf die Beine gestellt haben, das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Richtig toll. Und der, ja, auf jeden Fall haben wir alles gezeigt. Hat er mir den Hof gezeigt, mal mit dem Haus. Ja, er hat es auch schon mit seiner Familie abgesprochen, so das Grundstück und das Haus und alles, was da drauf steht, das bleibt dann auch nach seinem Tod für die Hunde. Das ist auch alles schon so festgelegt so, und echt abgefahren. Das muss das mal machen, ne? Irgendwie. Das finde ich echt geil.
Und, auf dem Bild hier, auf deiner Internetseite, steht ihr da neben so einem Wohnwagen.
Ja, genau.
Wohnt er da drin oder hat er. Oder ist das die Gästewohnung?
Genau. Also da ist noch nicht alles fertig gebaut. Und in diesem Wohnwagen, da wohnen manchmal Leute drin so. aber eigentlich haben die freiwillige Helfer, dann haben sie auch Arbeiter dort, die eben, ich weiß gar nicht, wie viele Arbeiter er hat, auf jeden Fall sind das, glaube ich, 3 oder 4 unterschiedliche Arbeiter, die er dort hat. Und 2 schlafen auch in der Nacht dort auf dem Gelände, weil viele Menschen das nicht verstehen, dass Romulus so viel für die Hunde macht, weil es sind ja nur Straßenhunde. Und da wird eben auch sehr viel geklaut oder kaputt. Eben auch, weil auch viele Menschen einfach neidisch sind. Ne? Mhm. Und deswegen schlafen immer 2 Arbeiter nachts auf dem Gelände. Ja, einfach auch für die Sicherheit. Ne? Also nicht, dass da irgendwie Leute eindringen und da irgendwie Scheiße bauen. Auch sicher sind so.
Das heißt, er muss praktisch nachts da den Platz bewachen lassen, sonst kommt er morgens wieder und sind keine Hunde mehr da.
Richtig, genau. Jede Nacht hat er 2 Arbeiter, die dort schlafen. Und jetzt im Moment ist es aber so, ich weiß jetzt nicht, kann auch sagen, dass es jetzt mittlerweile fertig ist. Auf jeden Fall hat er auch mal freiwillige Helfer dort. Und im Moment schlafen die dann jetzt noch in so einem Guesthaus im Nachbarort. Aber er hat jetzt auf diesem Gelände auch Zimmer gebaut für die freiwilligen Helfer, dass die dort eben auch ihre eigenen Zimmer haben und gemeinsames Wohnzimmer mit Internet und Fernseher und eine Küche und sowas alles haben. Und das hat er mir alles gezeigt. Das ist richtig, richtig schön. Das ist wirklich, richtig toll geworden. Mhm. Ja, echt toll. Und ja, Wahnsinn. Und der macht das einfach, ne? Also echt geil. Und die haben auch einen ganz guten Durchlauf. So. Die vermitteln im Schnitt irgendwie 30, 40 Hunde im Monat. Das ist echt gut.
Und alles nach Deutschland oder, oder weltweit?
Deutschland, Schweiz und Polen gehen die meisten Hunde hin. Ein paar auch nach Rumänien. Und das ist so, dass du dich für so einen Hund dann bewerben musst. Da werden Vorgespräche geführt. Und wenn das nicht hinhaut, dann kann das auch sein, also wenn die den Eindruck haben, dass du dich gar nicht kümmern kannst, weil du irgendwie viel zu viel Arbeitsstunden die Woche hast oder weil du irgendwie vielleicht einen Tick hast. Keine Ahnung. Mhm. Also wenn die das Gefühl haben, nee, das funktioniert nicht, der kann das gar nicht so, ne? Dann kann das auch sein, dass du gar keinen Hund bekommst dann. Ja? Also das klärt die vorher ab, da gibt es Vorgespräche.
Ja, das ist auch nicht in Deutschland genauso.
Genau, also da werden halt auch diese Standards, die werden da auch eben eingehalten. Ne? Auch wenn das jetzt rumänische Straßenhunde sind, also das wird alles, das ist alles ganz korrekt. Das ist echt wirklich gut. So, und dann, dann hat er da jetzt eine Tierklinik, hat er da noch eingebaut in das Haus. Oh, echt voll geil. Also echt geil. Und das Schönste war eigentlich so, also wir haben uns ja über alles Mögliche unterhalten. Er fand ja auch dann, mein Projekt, das fand er auch spannend. Dann durfte ich ja hinterher dann in seinen Garten. So, das war voll niedlich. Und dann sind wir da gemeinsam durch seinen Garten gehüpft. So, ne? Und auf einmal sagt er zu mir, Carmen, in meinem Herzen bin ich auch Veganer. Und das fand ich so niedlich, das fand ich so schön. Echt voll geil. Aber das hast du auch gemerkt, das macht ihm auch echt Freude. So. Und dann hat er gesagt, hier, guck mal da aus und nimm das noch mit und das noch mit. Und hat mir da alles in die Tüte gestopft. Da ist echt voll geil. Richtig schön. Ja, ja, ganz toller Mann.
Wie war denn die Versorgung in Rumänien jetzt? Also überhaupt das Land an sich so. Wenn ich jetzt, sage ich mal, an Rumänien denke, denke ich an Schotterstraßen oder bestenfalls Straßen mit Schlaglöcher und runtergekommene Häuser, graue Städte.
Ja.
Wie sieht's da aus?
Ja, genau so.
Genau so.
Genau so. Ja, genau so. Genau so. Also es ist, man sieht es, dass es ein sehr armes Land ist. Die haben ein paar richtig schöne Städte. Also Timișoara ist zum Beispiel sehr, sehr schön, wirklich alles, boah, richtig, richtig hübsch und schön. Sibiu ist sehr, sehr schön und dann ist auch schon Schluss. Also Brașov ist ja auch relativ groß und ist aber auch grau und kaputt und Bukarest ist, da bin ich nur ganz schnell durchgefahren, das war auch alles so grau und das sind so die großen Städte, ne? Also zumindest die ich gesehen habe. Die kleineren Städte sind alle grau und kaputt. Mhm. Und aber die Dörfer sind hübsch. Die Dörfer sind richtig hübsch.
Ich wollte gerade sagen, wenn die Großstädte grau sind, sind wahrscheinlich die Dörfer, da wird es wahrscheinlich schön sein, alte Häuser, gepflegt.
Ja, richtig. Die Dörfer waren richtig, richtig hübsch. Ganz, ganz hübsch. Und das war richtig toll. Ich bin da ganz, also die Straßen waren ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Die waren sehr, sehr schäbig, ganz kaputt. Ganz viele Schotterwege bin ich gefahren. Und noch ganz viele Waldwege gefahren. Ganz viele Spurstraßen gefahren. Und wirklich, was mir aufgefallen ist, in jedem winzigen Dorf gibt es eine Kirche, die wunderschön ist und die glitzert und blinkt und alles toll. Aber für die Straßen wird kein Geld ausgegeben. Aber Hauptsache, wenn da drei Häuser stehen, dann muss da auch eine Kirche hin. Das ist der Wahnsinn.
Und was, wie groß sind die Kirchen dann? Also
die sind groß. Das sind keine kleinen Dinger. Die sind meiner Meinung nach, wird dafür zu viel Geld ausgegeben. Aber das müssen die selber wissen. Ne? Aber ist mir auch von anderen Rumänen bestätigt worden, dass die eigentlich überdimensioniert sind für das, für die Leute, die dort.
Nee, ich meine jetzt so von der Größe, wie viele Leute passen da rein? 50, 200, 10?
Also, keine Ahnung. Also auf jeden Fall viel mehr als Einwohner vom Dorf. Also wenn das jetzt ein Dorf ist mit 10 Häusern, dann haben wir da trotzdem eine Kirche, wo irgendwie, keine Ahnung, 50 Leute reinpassen oder so. Oder noch mehr, weiß ich nicht. Also richtig große Kirchen. Ja, und neu und schön und toll und alles. Ja? Und dann sind wir Leute, ne? Echt der Wahnsinn. Aber hübsch, sehr, sehr hübsch. und auch die in den Dörfern, das ist auch richtig schön dort. Wir haben alle so ein, zur Straße hin noch so ein großes Rasenstückchen und mit Bäumen. So. Mhm. Und dann sitzen sie in den Abendstunden, sitzen sie dann gerne so vor ihren Häusern auf Bänken unter diesen Bäumen. Das ist total schön. Cool. Und dann fährst du da durch die. Ja, das ist total schön. Dann fährst du dann so in den Abendstunden so durch diese Dörfer so und rechts und links sitzen dann die Leute und gucken dir zu, wie du da fährst. So. Das ist irgendwie voll niedlich. Ja, das ist schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich gedacht, so, oh, da könntest du jetzt auch mal gut sitzen.
Und das ist irgendwie schön. Wie sind die Geschäfte da in Rumänien, wenn du da einkaufen gehst? Was siehst du da für Artikel? Kennt man die oder sind das...
Ja, absolut. Also es gibt da in jedem kleinen Tante-Emma-Laden haben die Sojaprodukte. Das ist der Hammer. Aha. Also die haben ganz, ganz viel frisches Obst und Gemüse. Also wirklich total super frisch. Also die bringen das auch auf die offenen Märkte. Teilweise kannst du das auch am Straßenrand kaufen, wirklich richtig gute Sachen. Und und in den kleinen Geschäften, das ist auch total niedlich irgendwie, da haben sie quasi einen Raum, wo sie also so viel wie möglich reinstopfen an Sachen, die sie verkaufen wollen. Da gibt es wirklich echt eine große Auswahl an unterschiedlichen Dingen. Und nebenan ist dann immer noch so ein Raum, da stehen dann so zwei, drei Tische mit Stühlen. Wo dann dran gesessen und geschnackt werden kann. Also ich nehme an, dass dort auch gerade im Winter auch die Leute dann drin sitzen und sich dann dort treffen. Das ist echt schön. Also ich war ja im Sommer, also deswegen haben dann viele draußen gesessen und gesappelt irgendwie dann. Aber ich nehme an, im Winter sind diese Buden dann auch immer voll als Treffpunkte eben. Ne? Das sind halt einmal der Laden dort ist und dann eben auch gleich so eine kleine Stube irgendwie, wo dann eben auch gleich das verzehrt werden kann, was eingekauft worden ist. Das ist irgendwie ganz niedlich. Mhm. Also auch richtig teilweise wirklich mit Tischdecke und allem, ne? Süß. Und in den größeren Städten, da findest du dann auf einmal Supermärkte mit Schokoladensoja-Pudding. Boah, Hammer. Die haben da alles. Das ist der Wahnsinn. Echter
und,
Wahnsinn.
Und von was für Firmen? Also jetzt, waren dir die Firmen bekannt? Oder kannst du sagen, was das für eine Firma war? Oder?
Die haben auf jeden Fall Alpro-Sachen, habe ich gesehen. Mhm. Und auch bekannte Hersteller, die mir jetzt so bekannt waren aus Europa. Ne? Aber Alpro ist da auch vertreten.
Okay. Ja,
also echt geil. Echt richtig geil. Ich habe da meinen letzten Schokopudding nochmal gegessen, weil ich mir dachte, oh, du weißt, es war wieder ein Christo. Wenn ich direkt am Parkplatz verzehrt, im gekühlten Zustand, boah, das war richtig lecker. Und das war tatsächlich auch der letzte bisher. Also es wird wahrscheinlich jetzt nicht einfacher werden, Schokoladenpudding zu bekommen für mich. Ja.
Wer weiß.
Man weiß es nicht, nee. Aber ich gehe da jetzt erstmal so von aus, dann bin ich nicht enttäuscht. Ja, auf jeden Fall waren die Rumänen an sich auch sehr, sehr freundlich, ja, kann man so sagen. So im Großen und Ganzen hatte ich auch nette Begegnungen, schöne Gespräche und ja, war nett. Und Hunde, dort gibt es sehr, sehr viele große, zottelige Hunde, ja.
Die einfach so rumlaufen?
Ja, kann man sagen.
Mhm. Und die sind alle lieb oder bist du auch verfolgt worden?
Ich bin noch ein paar Mal verfolgt worden.
Ja, echt? War nicht so,
einmal auf der Landstraße, da ist ja echt so eine Meute auf einmal hinter mir hergerannt und ich habe so Stopp gegeben, Alter.
Eine ganze Meute?
Naja, ich hab nicht zurückgeguckt, wie viele es jetzt waren, aber es waren auf jeden Fall viele.
Ach du Scheiße.
Und ich habe sie aber nicht gezählt, ich habe nur Gas gegeben und habe gesehen, dass ich da wegkomme und dann war irgendwie auch nach ein paar hundert Metern war auch, habe ich sie da auch nicht mehr gehört, so, aber das war nicht so schön. Da habe ich so das fand ich irgendwie ätzend. Und dann hatte ich noch mal einen einzelnen Hund, der an so einer Kreuzung dann auf einmal neben mir war, an meinem Fuß war. Aha. Der mich auch 200 verfolgt hat. Und das war voll ätzend. Aber ich habe jetzt inzwischen gelernt, dass man wieder stehen bleiben sollte. Und das funktioniert auch. Ich habe in der Türkei bin ich angegriffen worden. Und da bin ich tatsächlich stehen geblieben. Und dann ist der Hund auch stehen geblieben. Und dann habe ich mich langsam bewegt und dann hat der Hund sich auch wieder in meine Richtung bewegt. Bin ich wieder stehen geblieben. Ist der Hund auch wieder stehen geblieben.
Ja.
Und dann habe ich mich so Stück für Stück von ihm weggetastet und dann war es auch in Ordnung. Dann war ich dann auch weg. Aber das ist ein bisschen anstrengend, weil ja trotzdem ich in dem Moment dann aufgeregt bin, weil ich bin ja schon verwacht und gebissen worden war. Und das ist für mich immer ein bisschen eine aufregende Situation.
Das merkt der Hund dann natürlich sofort, ne? Wenn du Angst hast. Ich kann ja. Ich habe ja selber auch einen Hund und wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, ich kann an jemanden vorbeigehen und ich kann dir sofort sagen, ob derjenige Angst hat vom Hund oder nicht.
Ja, der Hund natürlich auch.
Ja, weil der Hund signalisiert mir das. Ne? Mhm. Das kann man sofort sehen. Also du darfst keine Angst zeigen.
Ja.
Am besten.
Ja, wie schön. Ich bin jetzt seit der Türkei bin ich auch viel gelassener, weil ich jetzt weiß, wie es funktioniert. Weil du wirklich echt stehen bleiben musst. Mhm. Das ist der Trick. Also ja, ich bin dann
wenn du wegfährst, dann denkt der Hund, oh, die will mit mir spielen. Super, da laufe ich mal gleich hinterher.
Ja,
oder
naja, keine Ahnung, was der Hund sich so denkt. Auf jeden Fall. Und den Köter irgendwie an der Wade zu haben. ich habe ja kein Sprintrad oder so. Ich habe ja irgendwie ein schweres.
Nee, Fahrrad. Du musst ja dann, wenn du da voll beladen bist, das Ding erstmal auf Tempo zu kriegen, das geht ja nicht so schnell, ne?
Nee, genau so ist es. Ja, aber mittlerweile geht das, glaube ich. Obwohl hier jetzt in Georgien sind, auch wieder mehr Hunde. Ich bin schon ganz gespannt, ob die georgischen Hunde meinen neuen Trick gut finden. Und ob das hier auch funktioniert, wir werden sehen.
Naja. Ja, dann bist du erstmal.
Okay, wir waren in Rumänien.
Dann bist du von Rumänien nach Bulgarien.
Richtig, genau. Und in Bulgarien, da ist das einzige Land, wo ich Mittagsschläfchen gemacht habe. Es war so schön, abgefahren.
Wieso hast du Mittagsschläfchen gemacht? Weil es so heiß war?
Weil es so derbe heiß war.
Ja.
Und weil ich ganz viele tolle Plätze gefunden habe, wo einfach ich mich unter den Baum gelegt habe und einfach eine Stunde gepennt habe und gedacht habe, so, oh, geil. Weil Bulgarien ist ein ganz, ganz sanftes Land mit sanften Hügeln. Und wenn du dann dadurch durch diese Landschaft fährst so und das ist alles sanft. Das geht immer sanft rauf und runter, aber jetzt nicht so ganz steil, sondern nur ganz sanft immer, ne? Immer so ein bisschen. Ne? Ach, das ist total gemütlich irgendwie. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Es ist ein ganz gemütliches Land.
Mhm.
Und dann, wenn du dann in die Mittagszeit dann an so einem schönen Baum vorbeikommst, so, oh, das ist so einladend. Und dann habe ich das gemacht. Und das war total schön. Also das verbinde ich jetzt am meisten mit Bulgarien, mein Mittagsstäbchen so. Weil das war echt toll. Das war bisher auch noch nicht wieder möglich.
Mhm. Ja.
Aber das war in Bulgarien richtig schön. Das habe ich vorher nicht gemacht und nach Bulgarien auch nicht mehr. Aber das in Bulgarien, das war richtig schön. Da gab es ganz viele tolle Wälder, tolle Wiesen, tolle Felder, alles. So richtig. Da hatte ich irgendwie Platz für alles. Das war schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Konnte ich gut ein Mittagsschläfchen machen.
Ja. Wir hatten, glaube ich, in Bulgarien war das, wo wir über Skype mal kurz gesprochen hatten, ne?
Was heißt genau.
Kurz? Das war eine Stunde fast auch.
Ui, kam mir gar nicht so lange vor.
Doch. Ja. Und ich, du hattest arge Probleme mit der Sonne da.
Genau.
Und ich hatte auch so das Gefühl, dass du ziemlich geknickt bist da, dass das nicht so klappt, dass du nicht mit der Sonne so gut zurechtkommst.
Richtig, genau.
Wie ist denn das weitergegangen? Oder erzähl mir erstmal, was passiert ist.
Genau, also es ist so, dass ich ja eigentlich seit Mai echt große Probleme mit der Sonne habe. Und zwar ist das ist keine richtige Sonnenallergie, sondern es ist eine Nesselsucht, was ich habe. Und die kommt bei mir durch Hitze. Also es ist nicht direkte Sonne, sondern das ist die Hitze. Und dann hatte ich ja seit Mai Probleme mit der Nesselsucht. Ich habe alles Mögliche auch abgewehrt. Ich habe dann eine lange Hose getragen, dann habe ich die kurze Hose getragen. Dann habe ich eingecremt, eine kurze Hose eingecremt, eine lange Hose. Dann habe ich zwei Hosen übereinander getragen. Dann habe ich ich habe alle möglichen Varianten ausprobiert.
Auch nasse Hose? Ich hatte damals gesagt, die Hose nass machen.
Ja, ich habe dann ein Hosenbein nass gemacht und das andere trocken gelassen, um einen Unterschied herauszufinden.
Ja.
Aber es war tatsächlich der gleiche Effekt irgendwie. Ja, es ist einfach da. Ich habe in der Zwischenzeit auch zufällig eine Frau Doktor am Strand getroffen, hier in der Türkei. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte eigentlich durch den Iran, aber bla 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 und so. Und dann meinte sie zu mir, was sie auch immer ganz interessiert. So. Und dann meinte sie, ja, wieso, aber wenn du das denn bedeckst, die Haut, dann müsste das ja eigentlich besser sein mit der Sonnenallergie. Dann habe ich gesagt, ja, es ist eigentlich mir eine Nesselsucht, bla bla bla. Und dann meinte sie, ach so, ja, das ist ja ganz was anderes. Und dann meinte sie, ja, der Versuch mit der langsamen Gewöhnung und so, ne? Aber bei Nesselsucht kannst du gar nichts machen. Das hast du oder sowas ist nicht. Du kannst, das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst ganz kannst starke Medikamente nehmen. Mhm. Und dann kannst du auch in heiße Länder reisen. So. Aber das mache ich nicht, weil also mein Lieblingstrainer, das ist Metz, der sagt immer, entweder du bist gesund, dann kannst du das machen, oder du bist nicht gesund, dann kannst du es nicht machen. Das ist ganz einfach. Mhm. Wenn ich jetzt starke Medikamente nehme und jeden Tag 100 Kilometer fahren will, dann ist mir das zu gefährlich.
Ja.
So einfach ist das. Und deswegen werde ich auf gar keinen Fall dauerhaft irgendwelche Medikamente schlucken. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Wenn mein Körper mir signalisiert, dass es nicht geht, dann geht das eben nicht.
Mhm.
Und insofern ja, ist das jetzt auch richtig mit der Entscheidung, nicht in den Iran hineinzufahren.
Mhm.
Und ja, die Entscheidung war ja dann in Bulgarien noch getroffen. Also ich hatte in Bulgarien hatte ich ja dann einen ganz, ganz schlimmen Ausbruch. Da war ja nicht nur die Oberschenkel, sondern es ging ja bis zum Knöchel runter.
Mhm.
Und dann habe ich mich da 3 Tage in so einem Zimmerchen verkrochen. Und ja, das hatte sogar Internet und Strom, das war irgendwie ziemlich geil.
Ja, genau, und da hatten wir gesprochen. Und da,
genau.
Also das ist genau, dann auch die einzige Möglichkeit, dass du praktisch dann Pause machst und das erstmal abheilen lässt.
Genau, ganz genau. Und also das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dann wirklich in Schatten zu gehen, das runterzukühlen. Ja. So, und dann habe ich halt neu überlegt und dann war halt dann dort zu dem Zeitpunkt die Entscheidung für mich gefallen, nicht in den Iran hineinzufahren, weil das ist einfach zu viel, das geht nicht. Du kannst nicht, wenn du sowieso schon irgendwie bei 40 Grad Probleme hast und du hast dann im Iran, wenn du dort auf der Straße bist, da sind keine Bäume mehr, du bist, da kannst du nochmal 10 Grad draufpacken, dann hast du da 40 Grad.
Ja.
Und das unter Mantel mit Hut und weiß ich nicht, das ist alles scheiße.
Hm.
Das meine ich. Du wirst auf offener Straße gegrillt und das geht nicht mit Messen, so fertig aus.
Hm.
So, also habe ich dann entschieden, okay, ich fahre Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan. Und genau so.
Wunderbar, da habe ich
ja, und dann bin ich von Bulgarien aus dem Zimmerchen wieder weitergefahren. Und das war dann auch ganz schön. Dann war ich auch irgendwie ganz glücklich, dass ich dann auch einen Weg gefunden hatte, so, wie es dann irgendwie geht. Weil es gibt ja auch ein paar Krisengebiete, die hier so in der Gegend sind. So, ne? Weil im Grenzgebiet Georgien, Russland wird geschossen und entführt. Und im Grenzgebiet Aserbaidschan, Armenien wird geschossen. Und es liegt auch in Armenien teilweise landen rum, also da werde ich auf jeden Fall auch nicht irgendwo draußen im Wald dann übernachten, wenn das zu gefährlich ist.
Mhm.
Ja, so Sachen, ne? Und in der Türkei gibt es auch ein paar gefährliche Ecken.
Naja, mittlerweile, auf jeden Fall,
ja. Und dann auf jeden Fall bin ich dann ja von Bulgarien aus, bin ich in die Türkei reingefahren und in der Türkei, die Grenze war richtig geil. Da hatte ich irgendwie fünf Kontrollen zu überwinden. Irgendwie. Jeder wollte meinen Pass mal kleben.
Mhm.
Und der letzte Beamte, den ich dort hatte, so, der hat mich dann angeguckt so, und dann meinte er irgendwie, ob ich denn gar keine Angst hätte, in die Türkei zu fahren. Dann habe ich gesagt, ne, habe ich nicht, sollte ich. Und dann meinte, hat er ganz große, coole Augen gekriegt und meinte, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich aber nicht. Und dann, naja, und dann hat er meinte, ja, beautiful hair. Und dann habe ich gesagt, danke schön. Und dann, ja, und dann bin ich dann weitergefahren und dann, naja, auf jeden Fall bin ich dann in die Türkei reingefahren und dann war das alles total nett. Also gleich in der ersten Stadt wollte ich mir dann eine Straßenkarte von der Türkei kaufen. Dann haben sie mir erzählt, nee, sowas gibt es hier gar nicht. Und dann, nee, sowas haben die gar nicht. Ja. Ich bin gar nicht aufgelegt. Und dann haben sie gesagt, gibt es hier irgendwie so einen Bookshop oder so? Was? Nee, haben wir hier auch nicht. Naja, und dann hat so ein Typ aus so einem Bonbonladen das mitgekriegt. Und der hat mir dann eine Karte geschenkt. Und zwar hat der die vor 10 Jahren aus einer Zeitung entnommen. Und ja, es war halt so eine Übersichtskarte von der Türkei. Mhm. Und die hat er mir geschenkt. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ja, damit bin ich dann durch die Türkei gefahren.
Super.
Ja, voll niedlich. Echt geil.
Ja, wenn, ja ich hier, wenn ich hier so auf die Karte gucke, bist du praktisch am Schwarzen Meer die ganze Zeit an der Küste entlang gefahren.
Ja.
Ist das so richtig, wie es hier eingezeichnet ist auf deiner Seite?
Ja, richtig, genau. Das ist genau richtig.
Okay, du hast dich aus den Konfliktgebieten, die da unten im Norden sind, an der syrischen Grenze und zum Irak, da hast du dich ferngehalten.
Ja. Ich habe mich am weitesten entfernt gehalten, was mir möglich war.
Ja.
Genau. Also ich habe natürlich mit den Leuten gesprochen, mit den Türken gesprochen, wo ich fahren soll. Ich wollte erst eigentlich wollte ich ein Stück in der Mitte vom Land fahren und dann an die Küste, weil das leichter zu fahren ist, weil du dann auch viele, viele Höhenmeter sparst.
Mhm.
Und dann haben die Türken aber zu mir gesagt, nee, mach das nicht, fahr gleich an die Küste, das ist viel, viel besser. Das ist more safe. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, dann mache ich das so. Ne? Und dann bin ich direkt nach Istanbul, bin ich direkt ans Schwarze Meer gefahren und bin dann dort auch geblieben.
Mhm.
Und ja, und als ich dann dort war, da wusste ich dann auch, warum die anderen Radfahrer da alle nicht fahren, weil es nicht wirklich total steil rauf geht und dann gleich wieder runter auf Null. Also du fährst den ganzen Tag irgendwie immer wieder entweder auf 200 rauf und dann wieder runter auf Null. Und dann fährst du auf 300 rauf und dann wieder runter auf Null. Dann fährst du auf 600 rauf und dann wieder runter auf Null. Und dieses und das machst du den ganzen Tag, von morgens bis abends, immer wieder rauf und runter und steil. Also wirklich so den ganzen Tag 16% Wende. Ätzend. Also wirklich. So 3 Tage hat es auch echt Spaß gemacht, aber am 4. Tag hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich gedacht, nee, ich will das nicht mehr so. Da ist Wahnsinn. Das ist einfach so steil, weil du hängst dann immer nur an der Wand. Und dieses Erfolgserlebnis, was du einfach am Berg hast, das bleibt an so einer Küste einfach aus, weil du immer wieder runter auf Null fährst. Wenn du jetzt auf so einen Berg rauffährst, wo du dann irgendwie rauffährst und rauffährst und irgendwann bist du dann oben, dann weißt du irgendwie so, oh geil, du hast jetzt irgendwie einen 2000er. Geil, geil, geil. Mhm. Aber wenn du jetzt an so einer Küstenstraße irgendwie 2500 Höhenmeter den Tag gemacht hast, da siehst du nichts von, weil du wieder auf Null runter bist. Und das ist irgendwie, und dieses Erfolgserlebnis, das bleibt einfach auch so. Ne? Deswegen habe ich dann nach 3 Tagen, oh, ich das so dick, ey. Und dann, naja, egal, nützt ja nichts, muss ja weiter, ne?
Ja. Jetzt warst du da an der Küste, dann bist du da auch geblieben.
Ja, also, natürlich.
Man sieht es hier auch auf der Karte, dass es da echt die komplette Küste lang bergig ist, ne?
Ja, ja, wirklich. Und du fährst praktisch bis Sinop, das ist so in der Mitte ungefähr, bis Sinop fährst du wirklich immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter.
Mhm.
Wahnsinn. Und nach Sinop haben sie ein Highway gebaut. Und da hast du quasi dann, da geht es dann nur noch flach direkt draußen dran an den Bergen. Da geht es nicht mehr rauf runter, da haben sie Tunnel und da fährst du nur noch flach. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist der Wahnsinn. Das ist dann gleich ganz anders zu fahren. So, ne?
Mhm.
Ja, aber so das erste Stück, das war sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber es war auch landschaftlich auch eigentlich schöner.
Und das heißt, dann hast du da überhaupt keine Radfahrer getroffen oder waren noch mehr oder waren da noch welche unterwegs, die trotzdem also reingefahren sind?
Ja, ich habe tatsächlich einen Tag habe ich insgesamt 4 Radfahrer getroffen. Mhm. Ja, erst 2 Jungs aus Frankreich und dann nochmal 2 Jungs, einer aus England und einer aus Australien. Und die hatten Sporträder. Oh. Und ich dann mit meinem dicken Esel, ey. Oh. Und dann habe ich so geguckt und habe gedacht, so, boah, ja, ich würde jetzt gerne tauschen. Ich hätte jetzt auch gerne ein bisschen schmalere Reifen. So, aber naja. Ja, die wollen auch nicht durch Kasachstan durchfahren. Die machen das anders. Die fahren nämlich mit dem Zug durch Kasachstan. Ja. Okay. Aber spätestens in Kasachstan brauche ich meine breiten Reifen. Ja. Ja, auf jeden Fall haben die zu mir gesagt, ja, das ist anstrengend zu fahren. Oder war ich wieder so ein bisschen beruhigt, habe ich gedacht, oh geil, ich finde das auch anstrengend, das ist ja alles so irgendwie. Und dann habe ich so einen Mann getroffen, so einen Türken in dem Einkauf. Das war auch immer irgendwie voll geil. Die Türken sind ja total lieb so, ne?
Ja.
Und dann, wenn ich dann in so ein Dorf reingefahren bin, irgendwie von einem 300er irgendwie dann wieder runter, irgendwie in so ein kleines Nest rein, so, ne? Mhm. Dann haben sie immer alle geguckt, so, ne? Ist ja klar, Logo. Was macht die denn da? Wer kommt denn jetzt?
Ja.
So, ne? Und dann bist du in einem Ort von einem ganz lieben Menschen angesprochen worden. Und da meinte dann irgendwie, hallo, was machst du, wohin und so. Und dann habe ich gesagt, ja, dies und das. Und so, und meinte, ja, das ist ja schön. Und dann habe ich gesagt, Mensch, sag mal, gibt es eigentlich eine andere Straße noch hier in der Nähe, wo ich nicht immer wieder ganz rauf und wieder ganz runter muss? Irgendwie so ein bisschen, wo vielleicht auch mal ein Tunnel ist oder so, irgendwie, was ich nicht weiß. Und er so, nee. hinter in die Bulu, sagt er, da ist ein bisschen flach, da beginnt der Highway. Wenn man da zu mir, ist doch kein Problem, you don't have to rush. Ah, make it slowly, you are on holidays. Und dann habe ich gesagt, so, ja, eigentlich hast du recht, ich muss ja gar nicht so schnell sein. So, und ja, da hat mich dann so wieder so ein bisschen daran erinnert, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, dass ich auch ein bisschen langsamer sein kann. So, das war dann in dem Moment irgendwie auch ganz gut getan. Ja.
Ja, du konntest dich ja zumindest jedes Mal abkühlen, wenn du wieder unten am See warst. Du warst nämlich da auch das erste Mal baden, ne? Glaube ich, habe ich irgendwie gelesen.
Ja, habe ich gemacht. Ich war bei Silmas auf dem Platz und dort habe ich tatsächlich im Meer gebadet. Habe ich gemacht. Und Silmas, der hat zu mir gesagt, also ich bin dann bei Silmas auf dem Campingplatz gefahren.
Also der Campingplatzbesitzer heißt Silmas oder die Stadt heißt Silmas?
Ja. Nee, der Typ, der Campingplatzbesitzer.
Und die Stadt? Weißt du den Namen noch?
Oh, das war in der Nähe von Samsun. Das war hinter Samsun.
Samsun?
Ja, Samsun und dann irgendwie südlich davon. Mhm. Am Schwarzen Meer. Da habe ich den Campingplatz von Silmas gefunden. Und dann bin ich da aufgefahren. Und dann war das irgendwie auch total nett. Und dann bin ich da auch einen Tag geblieben. Und da habe ich dann auch im Meer gebadet. Das war echt schön. Und dann meinte Silmas irgendwie am zweiten Tag zu mir so, weil ich bin ja, 3 Tage bin ich bei Silmas geblieben. Mhm. Und am zweiten Tag meinte er dann irgendwie zu mir, ach Carmen, fahr mal nicht nach Georgien, da bringen sie dich um und du bist ein guter Mensch, es wäre schade drum. Ich habe gesagt, was? Das ist jetzt irgendwie doof.
Aber so wie du das sagst, ne, vorhin auch der Bulgare, wo du nach Istanbul reingefahren bist und ich glaube, du hast es auch gesagt, von Rumänien nach Bulgarien.
Ja.
Scheinbar haben die Leute da untereinander irgendwie ein ganz komisches Verständnis von ihren Nachbarn.
Ja, ja.
Ist,
ja. Ist so. Also man wird ganz oft vor dem nächsten Land gewarnt. Ja, man wird öfter vor dem nächsten Land gewarnt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, ist so. Und
ich meine, das ist ja das gerade hier, was hier europamäßig diskutiert wird. Ne? Müssen wir Angst vor diesen ganzen Leuten haben und allen? Nee, muss Nein. man nicht. Die Leute sind doch nicht alles. Verbrecher sind Verbrecher. Das ist vollkommen egal, wo sie herkommen. Ja, die gibt's überall. Aber der Großteil der Leute sind doch lieb, freundlich und freut sich, wenn sie jemand anders treffen.
Absolut. Also ich habe, also die Türkei, die war schon sehr speziell. Also das Land war sehr, sehr schroff, aber die Menschen, die waren echt super lieb.
Ja, so wie man sie kennt. Also.
Ja, ich mag die Türken. Es ist so niedlich irgendwie. Und dann haben sie mich immer gefüttert. Wenn sie mich dann irgendwo an der Straße gesehen haben, dann sind sie mal zu mir gekommen und haben mich gefüttert.
Was haben sie dir da gebracht?
Oh, ja, also
Körbe voll Feigen?
Nee, aber ich habe ich habe unterschiedliche Dinge bekommen. Ich habe ganz oft Früchte bekommen, Nüsse habe ich bekommen, so Teigtaschen habe ich bekommen. Mhm. Einmal habe ich auch Fleisch bekommen. Das hab ich dann aber verschwinden lassen. Aber das war mit so einem Salat auf so einem Teller. Das war, als ich, da bin ich in der Türkei auf so einem kleinen Picknickplatzgelände gewesen. Mhm. Habe ich da hingehockt und angefangen, mein Essen zu kochen. Und dann kommt so eine ganz, ganz liebe Frau an und gibt mir so einen Teller voll mit so einem fetten Salat und an der Seite so drei kleine Hähnchen. Teile irgendwie da so. Ich weiß gar nicht, von welchem Körperteil, ob das jetzt ein Flügel oder ein Bein war oder. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall waren das so gebratene Hähnchenteilchen, also relativ klein, aber dennoch waren sie halt da. Ne?
Wachteln wahrscheinlich.
Ich weiß nicht. Das war sehr unangenehm. Auf jeden Fall war ich so überrascht von dieser Geste auch, so, ne? Weil dieser volle Teller mit diesem fetten, geilen Salat so. Und dann halt diese drei Teilchen da so, ne? Mhm. Ich habe das natürlich genommen, ist ja ganz klar so, weil das da so ein frischer, geiler Salat mit Tomaten, Zwiebeln, Salat, grünen Salat, oh geil. Oh, das war auch echt total lecker. Mhm. Ich habe dann den Salat gegessen und die Hähnchenteile habe ich dann so so verschwinden lassen. So, aber so
und die haben sich gewundert, warum keine Knochen da sind. Die hat die Knochen mitgegessen.
Das ist echt total süß. Und auf jeden Fall haben die mich eigentlich an jeder Ecke irgendwie angehalten. Sie dauernd Tee mit mir getrunken. Ich trinke eigentlich gar keinen Tee, aber jetzt trinke ich Tee. Also, weil es geht nicht. Weil die haben mir dann erklärt, Tee wird in der Türkei für Freundschaft getrunken.
Ja, und, genau.
Ja, genau. So.
Das darf man nicht ablehnen.
Das darfst du nicht ablehnen, dann sind die total enttäuscht. Das geht gar nicht. Und für jede Tasse Tee festigt sich die Freundschaft ein Jahr. So. Also, los, Tee trinken. Ja, also. Und dann habe ich das Teetrinken angefangen. Aber es war echt schön. Hat echt Spaß gemacht. Und dann habe ich sogar, ich gebe es zu, ich habe tatsächlich auch Kaffee getrunken. Weil zweimal habe ich Kaffee getrunken. Ich trinke eigentlich gar keinen Kaffee.
Nicht aber mehr? Oder?
Nee. Na, ich habe ja vor 2 Jahren habe ich das Kaffeetrinken ja auch gehört, weil es mir einfach damit besser geht, wenn ich keinen Kaffee trinke.
Ja.
Aber wollte das eigentlich auch nicht wieder anfangen. So. Weil ich habe ja vorher hab ich ja viel Kaffee getrunken. Habe ich ja 1,5 Liter pro Tag getrunken. Das war nicht gut. Und dann habe ich das Kaffeetrinken ja aufgehört. So, und dann habe ich halt 2 Kaffee getrunken. Meine Güte, das war jetzt auch nicht so schlimm.
Du bist nicht rückfällig geworden.
Nein, bin ich nicht. Aber tatsächlich erwische ich mich doch schon dabei, dass ich echt, ich trinke echt gerne Tee jetzt, muss ich sagen. Also diesen schwarzen Tee. Also ich habe sonst auch keinen schwarzen Tee mehr getrunken, aber ich habe jetzt halt das Teetrinken angefangen. Und auch jetzt hier im Hostel, hier gibt es schwarzen Tee. Ich koche mir jetzt jeden Tag hier irgendwie 5 Becher schwarzen Tee. So, ne? egal.
Und auf jeden Fall. Wenn du den Tee da bekommst, wird der auch so serviert wie hier in Deutschland in diesen kleinen Gläschen, die dann manchmal auch noch irgendwie so eine Metallummantelung haben oder so? So. Ja. Ist das da genauso oder?
Genau.
Ist das hier? Also
das ist genau das Gleiche. Es ist genau die gleiche Chose. Also das wird tatsächlich speziell zubereitet und jeder hat sein eigenes spezielles Teerezept. Mhm. Und sehr viele Menschen, die diesen Tee dann eben nach ihrem eigenen speziellen Rezept dann zubereiten, die freuen sich natürlich auch, wenn er dir dann auch schmeckt, ist ja klar. Mhm. So. Ja, und wenn sie dir den dann anbieten und so, und dann erzählen sie dir einen von Trabzon-Tee und Pipapo und sind unglaublich stolz auf ihren Tee. Und ja, das ist halt für Freundschaft und das ist dann so. Und dann trinkst du den auch und das ist auch echt geil. Das macht auch wirklich Spaß. Und ich habe in der Türkei auch angefangen, an Tankstellen zu schlafen, weil in der Türkei, ich habe da auch in Wäldern auf dem Berg geschlafen. Aber da wird in der Nacht geschossen. Das fand ich dann auch irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich eben auch öfter mal an der Tankstelle geschlafen. Und das die Tankstellen, die haben in der Türkei ein Eigenleben. Das ist echt voll geil. Das ist so ein Treffpunkt, ist das.
Ja. Also, 24 Stunden offen, oder?
Ja, in den meisten Fällen ja. Einmal ist mir das passiert, da habe ich an der Tankstelle gepennt und dann sage ich in der Nacht auf und dann macht auch, geht pinkeln und da ist gar keiner mehr. Und irgendwie eine halbe Stunde vorher waren da noch Leute um mein Zelt rum, die da gequatscht haben. Ja. Und wo ich dann dachte, macht ja nichts, hier sind ja noch irgendwie, ist ja noch Betrieb so. Ne? Und dann habe ich mich auf einmal doch gar nicht mehr so wohl gefühlt, weil ich dachte, was gibt es denn da an meinem Zelt rum zu quatschen, wenn hier alles dicht ist. Ne?
Das
auch irgendwie ein bisschen ätzend. Das war in der Nähe von Sinop. Da haben sie auch in der Nacht an der Tankstelle geschossen. Das fand ich irgendwie auch scheiße.
Warum schießen die da? Gehen die jagen oder jagen die ihre Nachbarn oder was machen die da?
Ja, also in der Türkei ist relativ viel geschossen worden. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Also auf dem einen Campingplatz, wo ich war, wurde auch geschossen und da hat aber der Besitzer von den Tauben in den Baum geschossen, um irgendwelche Greifvögel zu verjagen. Ah. Der hatte nicht nur so eine kleine Knarre, nee, der hatte auch ein richtiges Gewehr. Mhm. Und das war auch schon echt laut, wie der da rumgeballert hat. Naja. Und warum die anderen geschossen haben, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Also ich habe wirklich viele, viele Schüsse gehört in der Türkei und auch im Wald dann. Und das war ja auch gerade Erntezeit, als ich dort war. Mhm. Und dann kriechen auch da dauernd die Leute noch durchs Gebüsch und die bringen dich quasi abends ins Bettchen. Wenn du dann da im Wald pennst, so, steht auf einmal schon wieder einer neben dir. Und ich denke so, oh Mann, dann gehen wir nach Hause. Ja, ist gut, dann wird nochmal und so. Und dann, ja, ne, haben sie mich alle ins Bettchen gebracht, so. Und schon irgendwie ganz niedlich. Und ja, aber das so mit dem Schießen ist dann irgendwie nicht so schön, ne? Wenn du dann nachts da irgendwie pennst und da wird dann geschossen, da weiß ich auch nicht.
Es gibt ja hier in den Weinbergen, gibt es diese Schussanlagen, die eben dann die Vögel wieder vertreiben, damit die nicht an die Trauben gehen. Solche Dinger waren das nicht, das ist ja so ein dumpfer Knall mehr immer.
Nee, das ist anders. Das merkst du ja auch. Also die Schüsse kommen ja auch aus unterschiedlichen Richtungen teilweise. Und das hört man. Das ist anders. Und in dem letzten Ort, wo ich geschlafen habe in der Türkei, ich hatte noch ein paar Lira übrig, dann habe ich mir am letzten Tag dann nochmal ein kleines Hotelzimmer geleistet. Für 30 Rupies. Und dann, also 30 Lira, ganz wenig Geld. Und dann haben sie vor dem Hotel auch geschossen. Und ich kann dir auch nicht sagen, wer da geschossen hat, weil wenn irgendeiner schießt, dann gehe ich vom Fenster weg und gehe nicht zum Fenster hin und gucke raus, wer da geschossen hat.
Nee.
Also das mache ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Hast auch nicht gefragt nächsten Tag, wer ballert denn hier eigentlich rum?
Nee. Es interessiert mich auch nicht. Ich bin dann abgehauen, war froh, dass ich da weg war. Ganz ehrlich.
Ja, ja.
So, da, und ich will manchmal ist es auch gar nicht gut, dann Fragen zu stellen. Ich meine, du haust ja eh ab, weißt du.
Gut.
Ja, du bist doch eh weg. Und dann noch irgendwie da irgendwo rumzubohren und zu fragen und dann kommt vielleicht noch einer hinterher oder die hat da irgendwas mitgekriegt oder was weiß ich. Nee, das ist scheiße. Also ich mache mich da lieber nicht verdächtig. So. Ich habe übrigens auch, habe ich ganz vergessen zu erzählen, in Bulgarien war ja gerade Cannabis-Ernte, als ich dort war. Und da haben sie auch das Cannabis gerade auch in so Lieferwagen reingeladen, als ich an denen vorbeigefahren bin. Da habe ich auch nicht angehalten und gesagt, was sind die denn da? Weißt du?
Ja, die haben Hanf geerntet.
Genau. Und da bin ich dann, habe ich dann zugesehen, dass ich da vorbeikomme. Und habe so getan, als ob ich das gar nicht sehe. Weißt du, so mit hochgeschlagenen Kragen dann so nach der anderen Seite geguckt.
Also ich hätte angehalten und gefragt, ob...
ja. Das, ne? Könnte ich mal hier eure Ernte mal testen. Ne? Das ist mir auch drauf. Das ist mir zu strange. Du weißt immer nicht, wie die Leute dann reagieren.
Ja, klar.
Und dann bin ich unnötig in Gefahr, das mache ich.
Gerade wenn es vielleicht nicht so ganz legal aussieht, dann muss man ja nicht unbedingt noch seine Nase da reinstecken.
Nee, auf gar keinen Fall. Und da war viel Cannabis in Bulgarien. Ja. Mhm. Also ich hab das erst gesehen, nachdem ich mal in so ein Sonnenblumenfeld reingegangen bin zum Pinkeln. Auf einmal so, Moment mal, was ist hier denn los? Weil von beiden denkst du, das ist irgendwie Unkraut oder so, ne? Und okay. Dann weißt du aber, okay. So, und dann kriegst du da auch mehr einen Blick. Ich kann ja nicht mehr so gut gucken, ne? Wusste ich aber Bescheid. Und dann habe ich das nachher auch gesehen, wie sie das dann eingeladen haben und so. Ja, so kommt dann eins zum anderen, ne?
Okay.
Naja. Genau. Eigentlich wollte ich jetzt gerade erzählen über die Türkei, über die Tankstellen. Die haben nämlich einen. Und zwar ist nämlich die Tankstelle ein zentraler Treffpunkt. Ganz oft. Wir haben da, die allermeisten Tankstellen haben einen Chai Point und alle, die dort kommen, können kostenlos Chai trinken. Mhm. Und das war natürlich für mich irgendwie auch ganz praktisch. Ne? Also ich bin dann da, konnte da halt umsonst schlafen, so, habe dann abends dann noch meinen Tee gekriegt und ich hatte da halt Wasser irgendwie, eine Toilette, manchmal sogar Strom. Oh, das war schon alles sehr bequem.
Ja. Und wie muss ich mir das optisch vorstellen, so eine Tankstelle in der Türkei? Erzähl mal, sieht die aus wie hier so eine Aral oder ist das ein Häuschen und da steht eine Säule davor?
Nee, das ist schon ein bisschen modern. Also nach vorne hin ist es sogar sehr modern und hinten drin haben sie aber Schafe, da haben sie Hühner und all so ein Heckmeck. Also so eine Tankstelle wird im Hintergrund noch irgendwie weiter bewirtschaftet. Nach vorne raus ist es halt eine Tankstelle und nach hinten raus ist es dann noch irgendwie noch was extra, was irgendeiner gut gebrauchen kann. Ne? Also ja, Ali hatte seine Schafherde dann, die er da ein paar Mal am Tag da über die Wiesen da gejagt hat, voll niedlich, ganz süß. Also jede Tankstelle hat so ihr eigenes Eigenleben.
Und die Tankstellen sind wie bei uns am Ortseingang bzw. Ortsausgang oder so zwischendurch, dass da immer eine Wiese war, wo du dann zelten konntest oder hast du dich da irgendwo auf den Asphalt ausbreiten müssen?
Ja, unterschiedlich. Also ich hab ja zum Glück eine gute Isomatte, weil ganz oft ist da wirklich kein Rasen. So. Manchmal ist ein Grünstreifen da mit dem Rasen, wo man dann pennen kann, aber ganz oft eben nicht. Und dann pennst du eben da auf dem Asphalt, aber das ist mir egal. Ich habe eine echt gute Matte, eine Thermarest habe ich. Und sie isoliert gut und da kann ich überall schlafen, auf Stein, überall. Das ist ganz, ganz bequem. Das ist gut. Und manchmal packen sie mich dann auch wirklich direkt unter eine Lampe, damit ich auch wirklich gut zu sehen bin. Also, ja, extra für mich so. Weil ich frage dann mal, also ich fahre dann da ran an der Tankstelle und dann kommen die auch gleich an und hallo, woher, wohin? Und so, und dann sagst du, ja, dies und das und so. Und dann sagst du, könnt ihr mir helfen und so? Und dann kann ich hier heute Nacht schlafen? Oh ja, na klar. Und dann, ja, wo, da. Und dann bringen sie dich dahin, wo du schlafen kannst.
Okay.
Und das ist dann manchmal direkt unter einer Lampe, damit du extra gut zu sehen bist, damit du auch wirklich in Sicherheit bist unter der Lampe.
Okay, also ja. nicht mehr so, wie du am Anfang gemacht hast, dass du sagst, hier, ich fahre den Feldweg rechts rein und dann nochmal links rum, damit mich keiner sieht, sondern genau, genau. Umgekehrt, so, dass sich alle sehen, dass da keiner irgendwie drankommt. Oder, ja.
Ja, das, ja, weil hier in den Wäldern geschossen wird. Also ich habe hier in der Türkei auch in Wäldern geschlafen, aber eben auch ganz oft an Tankstellen, weil es auch einfach nichts anderes gibt. So, ist dann manchmal so. Da gibt es halt auch einfach nichts anderes. Dann ist alles zugebaut und dann bist du froh, dass du irgendwie irgendwann nochmal eine Tankstelle findest, wo du einfach dann bleibst und fertig.
Ja. So. Jetzt kommen wir nochmal zum Tankstellen-Eigenleben.
Ja.
Tee gibt es da. Schafe ja, genau. gibt es da und Hühner gibt es da.
Ja. Ja, richtig. Und es gibt Menschen. Und zwar gibt es teilweise ganze Familien dort, wo dann abends dann mit den Kindern Fußball gespielt wird und wo dann abends noch der Nachbar kommt und der Nachbar kommt. Und dann sitzen sie alle zusammen am Tee und tratschen dann noch. Und das ist echt toll. Das ist echt schön. Und in kleineren Dörfern, da gibt es keine Tankstellen, da gibt es aber Teestuben. Mhm. Und da habe ich auch gefragt, da konnte ich auch übernachten, das war auch schön. Da bin ich dann direkt an so eine Teestube ran und dann habe ich gefragt, hier, kann ich einen Tee haben? Ja. Und dann so, kann ich auch bei euch im Garten zelten? Ja. Ja, und dann passt das schon, so, das geht dann auch. Ne?
Ja.
Weil irgendwie war das in der Türkei irgendwie anders, also irgendwie... Da mit dem Geschieße da im Wald, das war irgendwie scheiße. Also es ging, war ja dann auch, habe ich ja auch gemacht, aber es war irgendwie, war dann auch ganz nett, wenn auch mal nicht, wenn mal keine Schüsse um mich rum sind. So.
Wie ist denn das, gucken die dann da auch irgendwie zusammen Sport? Wird da Fußball geschaut oder gibt es da überhaupt Fernseher dann, wie das hier, wenn du hier irgendwo Teestuben siehst, hast du eigentlich immer einen Fernseher irgendwo laufen, wo, sobald Sport irgendwie Galatasaray gegen Fenerbahce oder was spielt, dann läuft das da. Ist das da auch so?
Habe ich gedacht, aber ist nicht so. Also ich wollte ja tatsächlich das Spiel Türkei gegen Holland, wollte ich ja eigentlich sehen.
Ja.
Da, das Endfinale da.
Ja.
Und hab mir dann über Tag schon überlegt, so, oh geil, heute Abend, da guckst du mal, dass du irgendwie...
Da wird doch irgendwo Party sein.
Ne, genau. Und dann habe ich gedacht, dann guckst du mit den Türken da, das Halbfinale, das ist bestimmt irgendwie geil und so, ne. Und dann, ey, total tote Hose, ey. Nix, gar nix. Stattdessen hatte ich so einen jungen Türken an der Backe, der mich 2 Stunden lang irgendwie verfolgt hat. Also, ach ja, was heißt verfolgt? Er ist halt neben mir hergegangen. 2 Stunden. Und ich habe dann versucht, auch mich mit ihm zu unterhalten und hat aber fast gar kein Englisch gesprochen. Und, ach, aber er war irgendwie trotzdem total niedlich und hat die ganze Zeit immer gesagt, beautiful, you are beautiful. Und ich so, oh, das ist aber lieb von dir. Und dann habe ich dann, dann haben wir Weintrauben gekauft und dann habe ich gesagt, ja komm, dann essen wir die jetzt am Strand. Ja, ist gut. Und dann hat er mir seinen Strand gezeigt. Und dann war halt nichts mit Fußball gucken. Das war halt scheiße.
Gibt's doch nicht.
Und dann habe ich, ging nicht. Und dann habe ich, und dann war ich in so einem Urgent Mendeti irgendwie den Tag. Weil ich dachte, okay, dann, also falls du gar nichts findest zum Fußball gucken, dann kannst du das sonst vielleicht im Fernsehen sehen. Aber den Fernseher habe ich dann nicht zum Laufen gekriegt. Und dann habe ich versucht, im Internet das zu streamen, aber das ging dann auch nicht. Und dann, weil es für Türkei gesperrt war. Oh, dann
das geht so nicht, da willst du in weißt du, hier ist die Straße leer, du siehst keinen, weil alle dieses Spiel gucken.
Genau.
Oder überhaupt, wenn Türkei hier gewinnt, Autokorso.
Ja.
Und dann bist du in der Türkei und da ist nichts. Also das verwundert mich.
Und dann, voll niedlich. Und dann habe ich auch dann mit Detlef Kontakt und Detlef hat mir dann den Live-Ticker gemacht für mich. Das war so niedlich. Der hat mir dann immer über Facebook geschrieben. So, Carmen, jetzt ist 1-0. Und ich so, yay! Und so. Und dann hat OVG. Ja, habe ich jedenfalls ein bisschen davon so mitgekriegt, weil Detlef mir das dann geschrieben hat. Aber naja, das war's dann. Das war dann mein Fußballabend. Super. Ja. Ja, so war das.
Naja, nächstes Jahr ist Europameisterschaft, aber da bist du dann gerade aus Europa raus. Dann kriegst du wahrscheinlich auch nichts mit.
Okay, also ich war da auch überrascht. Also, ja. Und dann wollte ich ja, dann bin ich ja nach Georgien jetzt reingefahren. Mhm. Und hier in Georgien ist ja alles total modern auf einmal so, ne? Dann habe ich dann den Fußballclub hier, den wollte ich ja finden, den ersten FC Dynamo Batumi. Aber der hält sich so bedeckt, dass ich den nicht gefunden habe. Ich habe zwar die Geschäftsstelle gefunden, aber die hat immer geschlossen, wenn ich da vor der Tür stehe.
Wieso suchst du den Verein? Hast du den irgendwie, was ist da besonders?
Gar nichts. Es ist einfach so, dass ich hier jetzt eine Woche Zeit hatte. Ach so. Und ich gedacht, okay, wenn du eh schon mal hier bist,
ja.
Dann kannst du mal gucken hier, was hier los ist, bevor ich gar nichts mache, weißt du? Mhm. So. Aber ja, also hier ist halt nur die Geschäftsstelle und
da arbeitet keiner.
Ja, irgendwie ist die immer zu. Das ist irgendwie, ja, und dann habe ich gedacht, ja, dann guckst du den Jungs irgendwie beim Training zu, aber das, ja, weiß hier keiner. Und, also die sind alle nicht so richtig interessiert daran. Aber das Rugby-Spiel, das war geil. Und dann war ich auch hier in einem total schönen Naturschutzgebiet. Das war auch richtig schön. Oh, bin ich gewandert und geklettert. Das war schön. Und dann war ich auch in einem Wasserfall. Das war richtig schön. Ja, das war toll. Mhm. So ist es. Ja, Batumi. Also kann man mal hinfahren. Ist geil hier.
Super.
Ja.
Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, dein Fahrrad, wie geht's dem? Du hast, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal drüber gesprochen haben, aber irgendwo hast du auch einen kleinen Stopp gemacht, da hast du mehr oder weniger Inspektion, neues Öl.
Also ich brauchte, ich habe auf jeden Fall jetzt, als ich in Istanbul war, da hatte ich 10.500 Kilometer runter. Oder mein Fahrrad auch. Ne? Mhm. Also wir beide, ich und mein Fahrrad, wir hatten beide 10.500 Kilometer. Und deswegen habe ich quasi bei meinem Fahrrad komplett den Antrieb machen müssen. Also Tretlager, Kurbel, Ritzel, alles, Kette, alles neu. Und was ein bisschen ärgerlich ist, ich musste auch neue Felgen kaufen, weil ich mir meine durchgebremst hatte. Weil ich hatte nämlich zu harte Bremsschuhe drauf und deswegen waren meine die Felgen nämlich schon so ein bisschen konkav. Und da meinte er, okay, da kannst du noch 7.000 Kilometer mitfahren, aber der nächste brauchbare Fahrradladen kommt für dich erst in 14.000 Kilometern und ich würde dann nicht mehr mit nach Kasachstan fahren. Und dann habe ich gesagt, danke. Ja, wie schön. Ja, dann habe ich gesagt, dann machen wir neu. Und dann deswegen musste ich ein bisschen länger in Istanbul bleiben, damit er das Rad neu flechten kann. Und dann, ja, habe ich quasi eigentlich rundherum erneuert, ne? Also neue Felgen und einen komplett neuen Antrieb. Aber ja, ansonsten alles super. Hat es alles ganz, läuft das alles, weichere Bremsschuhe drauf. Mhm. Habe auch weichere Bremsschuhe jetzt mitgenommen. Und das Ding ist einfach, was er dann will, die meisten Leute, die wissen das nicht mit den Bremsschuhen, weil die nicht, das ist einfach aber nicht dafür geeignet, dass du da so viel Gewicht drauf machst. Auch harte Bremsschuhe sind dafür da, wenn du schnell fährst und knackig bremsen willst, aber mit leichtem Gewicht. So. Und die halten natürlich auch ewig lange, aber die sind halt dann zu hart und machen eben die Felge kaputt. Mhm. Und durch dieses ganze Gewicht, was du eben auf so ein Reiserad draufpackst, dann musst du deine Reiserad-Schuhe nehmen, die musst du dann öfter erneuern, aber deine Felgen bleiben heil. Mhm.
Ja, ist das. Dann lieber neue Bremsbeläge wie neue Felgen. Das ist, glaube ich, teurer.
Allerdings.
Und ja. Platten, letzter Stand war ein Platten. Wie viel?
Genau.
Immer noch?
Zwei hatte ich jetzt. Zweimal hinten.
Zweimal hinten.
Ja, ja. Insgesamt zweimal hinten. Ein bei 3.000, ein bei 10.000.
Das ist aber ja. In Ordnung.
Ja, ja, finde ich auch. Also ich habe ja diese unkaputtbaren Reiten. Mhm. Das heißt unkaputtbar, ne? Aber
diese extra nochmal geschützt sind.
Genau. Und ja, ich habe jetzt auch tatsächlich noch einen neuen Reifen wieder mit an Bord, weil der Typ aus dem Fahrradladen mir wieder einen Reifen in die Tasche gesteckt hat. Ich hatte ja meine Reifen wieder nach Hause geschickt, weil ich gemerkt habe, wieso schleppe ich eigentlich hier Reifen mit mir mit? Das ist ein Unsinn, brauche ich gar nicht. Ja. Und hatte die ja wieder nach Hause geschickt in der Zwischenzeit. Und nun hat mir der Reifenglück aber wieder die Reifen in die Tasche gesteckt und meinte, nimm jedenfalls ein mit, weil da, wo du fährst, nimm einen mit. Wenn wir mit mehreren Leuten losfahren, hat auf jeden Fall mindestens einer einen neuen Reifen dabei.
Safety first.
Ja, mache ich das eben. Naja.
Und sonst von den Klamotten, hast du irgendwie dir was schon kaufen müssen oder was zurückgeschickt noch mehr?
Also ich habe tatsächlich mittlerweile eine Radhose komplett verschlissen. Und ja, aber ansonsten ist das alles heil geblieben. Und ich habe festgestellt, dass meine Moskito-Protect-Hose nicht hundertprozentig Moskito-Protect ist. Weil die Viecherspieß, die stechen ja trotzdem manchmal durch. Ja, aber ansonsten.
Was ist das für eine Hose? Für tagsüber oder für nachts?
Ja, das ist meine Pyjama-Hose, sieht aber aus wie eine Trekkinghose. Also die ziehe ich halt nach dem Radfahren, nach dem Duschen an.
Ja.
Das ist so eine Cargo-Hose ist das. Das von unterschiedlichen Herstellern und die sind halt so ein bisschen lockerer geschnitten. Die sind mit UV-Protection und Moskito-Protection ausgerüstet. Das ist eigentlich ganz geil. Und ja, wiegen nichts und reinigen sich sogar selbst. Also die sind wirklich ganz, ganz toll zu Hosen.
Der Dreck fällt ab.
Ja, der haftet gar nicht erst an.
Ach so.
Ja.
Ideal. Also
das ist echt geil. Also die sind wirklich sehr gut. Ja, das ist echt gut. Ja, aber es ist nicht hundertprozentig muskelgedicht, wie ich jetzt festgestellt habe. Ja. Naja, egal.
Ich hatte nach unserem Gespräch in Bulgarien, hatte ich auch noch mal ein bisschen geforscht und gesucht nach Sonnenprotekt.
Ja.
Ne, nach so Armlingen oder Beinlingen. Aber ich habe nichts gefunden. Also zumindest nichts, was 100% dicht ist. Es gibt so diverse Sachen, wo du dann 60% UV-Schutz hast. Aber wir hatten ja drüber gesprochen, dass ich irgendwas suche mit 100% und da habe ich nichts gefunden. Dann habe ich hatte ich bei einer Firma angefragt, die in Deutschland Sachen produzieren. Manu Mama heißt die. Die produzieren in Ulm Sachen und die hat viel Ahnung von Stoff und die schrieb mir dann zurück, dass eigentlich jeder Stoff UV geschützt ist, wenn er einfach eng gewebt ist.
Aha.
Also je enger der praktisch verwebt ist, desto weniger Sonnenstrahlen können dadurch.
Ja,
also da gibt es kein spezielles Gewebe, was das irgendwie reflektiert, sondern es ist dann nur besonders eng gewoben.
Ah, okay. Ja. Aha.
Deshalb, da haben wir noch.
Okay, aber das ist ja auf jeden Fall, ja, eigentlich ist es logisch, aber ich wäre jetzt von alleine nicht drauf gekommen.
Ja. Und natürlich, je dicker der Stoff ist, desto mehr schützt er auch vor der Sonne, ne? Aber das ist natürlich das Problem, wenn du jetzt irgendwie eine dicke Jeanshose kaufen würdest, da kannst du ja nicht so gut mit Fahrrad fahren, ne?
Ja, also das Ding ist ja auch, das ist ja auch gar nicht die UV-Geschichte ist bei mir, sondern eben die Hitze, der Hitzestau dann, ne? Und das ist eben das Problem. So, Deswegen, weil die eine Tante hier, diese Ärztin, die ich hier zufällig getroffen habe, die meinte ja irgendwie dann zu mir, ja, wieso Iran? Wir bedecken ist doch eigentlich viel besser bei Sonnenallergie. Dann meinte ich so, nee, das ist ja eigentlich wie eine Nessel. Und sie so, ach so, das ist ja ganz was anderes. So. Und dann, ja, so ist das dann. Und dann, ja, da kannst du halt nichts machen. Das ist, kommt halt von der Hitze und fertig. Das ist dann schon so, wie die anderen Ärzte das auch gesagt haben, bleiben sie im gemäßigten Klima.
Ja.
Das, ja, oder nehmen sie diese Tabletten hier. Ja, danke schön. So, ja, und unter, ja, nee. Also das, deswegen, das ist schon alles okay so. Also ich mache jetzt hier schön in Ruhe Georgien. Georgien ist ja auch schön grün. Also das ist ja echt richtig hübsch hier alles. Also es ist wirklich, also echt grüne Berge, richtig wunderschön, ja. Und dann fahre ich nach Aserbaidschan. Das, ja, da bin ich auch schon ganz gespannt. Und dann fahre ich durch Kasachstan. Und das ist halt, ja, Steppe. Und da wird es auch ein bisschen kühler denn werden. Also dann haben wir ja auch schon Mitte Oktober wahrscheinlich, wenn ich in Kasachstan bin. Und da wird es dann auch schon mal ein bisschen kälter werden. So. Aber ich habe ja meine Winterbekleidung mit. Also das ist eigentlich, ist das ideal für mich, wenn ich das so mache. Das ist schon gut.
Also wenn du jetzt Aserbaidschan bist, willst du dann über das Kaspische Meer drüber fahren? Oder?
Ja, genau. Also da gibt es Fährverbindungen.
Mhm.
Und da kann ich, wenn ich in Baku bin,
ja,
da habe ich ja eh ein bisschen Aufenthalt, weil ich dort auf das Visum für Kasachstan warten muss. Und da kann ich dann die Fähre buchen. Und die Fähre, die fährt dann, wenn sie voll ist. Das heißt, kann sein, dass sie morgen fährt, kann aber auch sein, dass sie erst in 2 Wochen fährt. Also
ja,
das ist dann immer so, die fahren halt nach Bedarf, da gibt es keinen festen Fährplan. Und manchmal ist es auch so, dass dort in dem Hafenbecken, das ist dort immer sehr, sehr windig. Und manchmal liegt die Fähre dann irgendwie noch ein paar Tage vor dem Hafen und kann da gar nicht rein, weil es so derber Wellengang ist. So. Und
okay,
dadurch ist es alles ungewiss, wann jetzt genau die Fähre kommt und wann sie fährt und ja, überhaupt.
Ja, das ist ja gut. Du hast ja nicht, du musst ja nicht morgen da sein.
Nee, aber ich brauche halt trotzdem ein Visum, was für 30 Tage gilt, damit, wenn das jetzt sich alles verzögert, dass ich dann einfach nicht illegal im Land bin. Das ist ja so eine Sache, da muss ich auch ein bisschen aufpassen.
Ja.
Wie
sieht's denn aus? Ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Sendung darüber gesprochen haben. Musstest du irgendwas schon bezahlen, inoffiziell?
Ja. Ich habe in Rumänien habe ich einmal Bakschisch bezahlt. Da habe ich vor der Grenze kam da so ein Uniformierter irgendwie, der hat mich dann angegrinst und meinte, ja, komm mal hier, ne?
Mhm.
Und dann bin ich dann hin zu ihm und sagte, ja, woher, wohin? So, ich ihm dann erzählt, da hat er sich kaputt gelacht. Und dann meinte er, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und dann meinte er, ja, aber Deutschland ist doch so schön, fahr doch lieber in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will aber nach Bulgarien. Ja, na gut. Und dann meinte er, ja, gut, dann zieh mal deine Weste an. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Weste. Und dann hat er gesagt, was, du hast keine Weste? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine Weste. Und dann meinte er, ja, Moment, also das kostet normalerweise 150 Euro Strafe. Okay, dann gib mir 50, dann kannst du gehen. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Weste. Und dann sagt er zu mir, oh, na gut, dann gib mir 20 Euro, dann kannst du gehen. Ich habe keine 20 Euro. Dann habe ich zu ihm gesagt, Frau, ich habe dir noch 10 Leih, die kannst du haben. Das ist das einzige Geld, was ich habe. Und dann hat er gesagt, ja, na gut, dann gib mir die. Und dann habe ich ihm die 10 Leih gegeben. Und dann haben wir uns nochmal mit einem Händedruck verabschiedet. Und diese 10 Leih bekommt er 3 Bier. Und dann hat er mir noch eine gute Reise gewünscht. Und ja, so war das. Aber ich habe mein Geld nicht rausgerückt. Also habe ich nicht gemacht. Ist ja, also er wusste ganz genau, dass ich irgendwo noch Euro versteckt habe. Ne? Und ja, und ich wusste auch, dass es diese Strafe gar nicht so gibt. Und,
das, weil keiner da mit irgendwelchen Westen rumfährt, oder?
Ja, ganz genau so ist das nämlich. So. Und dann habe ich gedacht, ja, was kann mir denn schon passieren? So, dann soll er mich doch mit zur Wache nehmen. Da und was soll mir denn passieren? Ja. Das wird er ja nicht tun. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, hier, dann zieh ich gleich den Hasen. Ja. Und dann war der Hase gelaufen, dann war das auch nicht. Ja, aber sonst, ja, dann hatte ich noch eine Situation mit einem Verkehrspolizisten hier in der Türkei, der dann auch zu mir meinte, ich soll mal lieber nicht nach Gürgistan fahren, weil das wäre viel zu gefährlich. Naja. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, so ein Quatsch, ey, das ist doch totaler Unsinn. Weißt du, es gibt doch kein Land, wo nur Mörder wohnen. Das ist doch totaler Quatsch. Und ja, und außerdem, ganz ehrlich, wer hat denn immer geschossen? Das waren die Türken, die da dauernd in der Nacht geschossen haben. Also, ja, seitdem ich in Georgien bin, hat noch keiner geschossen. Also, ja, so ist das.
Ja, von deinen Schilderungen her würde ich auch sagen, also die Länder da untereinander haben ganz viel noch zu tun, um, ja, weiß ich nicht, um sich da besser kennenzulernen.
Ja, ganz genau. Die haben alle irgendwie Schiss voreinander. Ja. Also das ist mir echt aufgefallen. Irgendwie, du bist immer vor dem nächsten Land gewarnt und ja, meine Güte. Lass mich doch erstmal hinfahren. Ja.
Genau. Ja, Kam, wenn du nach Kasachstan fährst, ne, dann musst du dir einen Namen natürlich merken. Vielleicht kommst du selber drauf. Wenn irgendwas ist, welchen Namen sagst du dann da?
Dann sag ich Dimi.
Nee. Dann sagst du Alexander Vinokurov.
Alexander Vinokurov?
Ja, der Rennradfahrer. Kennst du den nicht?
Nee.
Dann kennst du ihn jetzt. Also merk dir, Vinokurov.
Ja,
weil Alexander fährt, Vinokurov. Das ist der Chef vom Team Astana.
Aha.
Und du fährst ja auch nach Astana, wenn ich das auf der Karte gesehen habe. Ne? Wolltest du da hin?
Ja.
Das ist das eine. Das andere, der FC Astana spielt dieses Jahr in der Champions League. Gegen Galatasaray Istanbul, gegen Madrid und Lissabon. Vielleicht hast du ja Glück und es ist gerade Champions League. Dann kannst du da Champions League gucken.
Dann kann ich mit den Kasachen ein Fußball gucken, ne?
Ja. Nee, weil so, also Astana ist wohl da irgendwie so, ja, Astana gehört alles. Astana ist Kasachstan.
Ja, Astana. Ja, das ist so ähnlich wie mit Istanbul und der Türkei, ne?
Ja.
Das ist halt eine wahnsinnig moderne Stadt, wo alles ist und der Rest vom Bund ist aber nicht vergleichbar. So ähnlich muss es auch sein. Aber also wir werden sehen.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ich bin wahnsinnig gespannt auf Kasachstan. Ja, das wird bestimmt lustig. Kannst du mir den Namen nachher nochmal irgendwie schreiben? Den kann ich mir nicht merken.
Ja klar, mache ich. Alexandre Vinokurov. War zwar auch mal gedopt, aber das, also von Doping darfst du nicht sprechen, weil dieses Team Astana ist schon so oft aufgefallen. Jetzt im Frühjahr sind irgendwie drei von deren Jugendmannschaft wegen Doping überführt worden.
Ach, scheiße, ja.
Der letzte, der Nibali, ist jetzt auch genau, was war denn da? Ah, irgendwas war da auch wieder. Also, die fallen andauernd auf.
Ja, die haben da keine Hemmung, irgendwelche Substanzen zu benutzen, ne?
Nee. Kam, ich bin gespannt. Aserbaidschan und Kasachstan und was noch alles passiert. Wir hören uns demnächst wieder.
Alles klar.
Es war super, wieder zu hören, was bei dir alles los war. Wir bedanken uns bei den Zuhörern und wünschen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.